Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pediko-Akademie. Eine kleine Info an dieser Stelle. Dieser Podcast wurde live aufgezeichnet während der Masterclass für pädagogische Fachkräfte, einem kostenfreien Angebot der Pediko-Akademie. Im Anschluss gab es mit unserem Gast und den TeilnehmerInnen einen fachlichen Austausch zu dem heutigen Thema. Wenn du auch bei dem nächsten Podcast live mit dabei sein möchtest, dann informiere dich über Termine und Themen unter pediko-akademie.de/masterclass. So, nun aber weiter im Text.
Mein heutiger Gast ist Kevin Mattiszent. Er ist freiberuflicher Medienpädagoge und arbeitet mit Kindern ab 2 zum Thema Fotografie, Film, Programmierung, Jugendmedienschutz und Prävention von Cybermobbing, Cybergrooming und Mediensucht. Seine Erfahrungen gibt er in Fortbildung an Fachkräfte, Eltern und MultiplikatorInnen weiter. Ursprünglich Erzieher hat Kevin 10 Jahre in Kita und Hort gearbeitet, bevor er sich 2021 selbstständig machte. Inzwischen ist er Elternbegleiter, Elternmedienberater, Sozialfachwirt und in der ISEF-Ausbildung sowie der Ausbildung zum systemischen Berater. Er begleitet Einrichtungen, Kitas und Schulen dabei, eine nachhaltige Medienbildung zu entwickeln und digitale Transformationsprozesse zu gestalten, zum Beispiel in Berlin und Brandenburg. Privat sucht er das Gleichgewicht zwischen digitaler und analoger Welt, am liebsten beim Musizieren im Garten oder auf der Suche nach der perfekten Kaffeebohne. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute, Kevin.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einführung.
Sehr gerne. Genau, heute soll es ja um Medienkompetenz gehen, beziehungsweise die erfolgreiche Elternarbeit, wenn es um Medienkompetenz geht. Magst du vielleicht einmal erstmal erläutern, was genau verstehen wir denn unter Medienkompetenz? Also vielleicht gerade, wenn wir jetzt erstmal an Kita-Kinder denken, was ist da Medienkompetenz?
Medienkompetenz ist ein Begriff, der relativ weit aufgefasst werden kann, weil er so viele Themen abdeckt. Das erste Mal hat Dieter Barke davon berichtet, schon 1976 hat er schon gesagt, was Medienkompetenz ist, und 96 hat er sich dann festgelegt, beziehungsweise hat dann nochmal beschrieben, dass es halt um verschiedene Dimensionen geht im Umgang mit Medien. Und einfach gesprochen kann man sagen, es geht um Handlungsoptionen, die ich als Nutzer, Nutzerin beim Benutzen von Medien habe, wenn ich mich dort drinne bewege. Mhm. Das ist sozusagen Medienkompetenz. Und desto besser und desto tiefer ich das kann, desto kompetenter bin ich im Umgang, so wie man ja auch oft mit anderen Dingen dann kompetent ist.
Mhm. Okay. Und inwiefern hat das denn seinen Platz in der Kita?
Die Medienkompetenz beziehungsweise das, was da alles dahinter steckt, findet ihren Platz in der Kita dadurch, dass es die Kinder sehr oft mitbringen, das Thema. Mhm. Weil wir haben ja den häuslichen Kontext und dann haben wir die Erziehungsbereiche, die dort stattfinden. Und wir haben einfach diese digitale Welt jetzt immer mehr im Fokus gehabt über die Jahre hinaus. Es ist immer alles digitaler geworden. Es wird auch alles noch digitaler. Wir sind ja immer noch fleißig beim Erfinden. Und natürlich spiegeln die Kinder ihre Lebensrealität. Und das bringen sie mit in die Kita, weil sie dann dort quasi berichten, erzählen, nachempfinden, was sie draußen in der Welt gesehen haben. Mhm. Und das landet dann in der Kita und da ist dann plötzlich das Thema.
Ja, genau. Und dann ist ja unser Thema eigentlich auch die Elternarbeit dazu. Also du sagst ja, die Kinder erleben das zu Hause und bringen es dann mit in die Kita. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch der Umgang von den Fachkräften ganz, ganz unterschiedlich ist. Also dass einige da relativ interessiert und offen mit umgehen und einige vielleicht das auch gleich abblocken und sagen, um Gottes Willen, was erzählst du denn da? Oder das ist doch noch gar nichts für dich. Hast du da irgendwie Erfahrung, wie so ein Stimmungsbild quasi ist?
Ja, das kann man ziemlich gut beobachten, diese die Dynamik, genau das. entweder ja, Pädagoginnen und Pädagogen, die sehr schockiert reagieren auf das, was die Kinder da erzählen, weil sie einfach ein bisschen was davon wissen. Mhm. Und dann gibt es den Bereich der Fachkräfte, die davon sehr gut eine Ahnung haben für bestimmte Themen. Die können da auf die Kinder nochmal anders eingehen. Und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die von den Bereichen gar keine Ahnung haben, die dann also auch sehr wohlwollend den Kindern sich zuhören und das anhören. Also man erlebt es schon sehr oft. Und ich kann auch berichten, dass desto jünger die Fachkräfte sind und desto mehr eigene Social-Media-Erfahrungen die in ihrer Sozialisationsphase hatten. Also wir sprechen hier von SchülerVZ und Yappi und Knuddels und all diese Chatforen, die damals aufgekommen sind, die haben dann nochmal ein anderes Verständnis als die älteren Kollegen. Die älteren Kollegen, die haben dann wiederum diese Fähigkeit, die Themen der Kinder aufzugreifen und finde ich immer eine unglaublich gute Gabe, das in die reale Welt zurückzutransportieren. Mhm. Und haben da kreative Ansätze, was man dann damit machen kann. Das ist auf alle Fälle so eine Ressource, die ich immer wieder bei den älteren Kollegen und Kolleginnen beobachten kann.
Mhm. Ja. Ja. Und die Sachen, die die Kinder sich dann anschauen zu Hause, also ich kann ja mal so ein bisschen so aus meiner Erfahrung berichten, was ich so erlebe. Also YouTube ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Feld oder beziehungsweise auch andere Videoplattformen. Dann häufig auch von TV-Sendern, die zum Beispiel, also entweder direkt auf dem Fernseher geschaut werden und da können sie sich ja inzwischen auch aussuchen, ich möchte jetzt die Folge von der Serie und so weiter gucken. Aber auch vielleicht direkt im Internet, wenn es vielleicht das Tablet oder das Handy von den Eltern gibt, dass sie da schauen, ist, also zum einen gibt es da noch was ich vergessen habe und dann ist Social Media denn auch in dem Alter schon ein Thema, also vielleicht nicht unbedingt für die Kinder, aber was für uns Erwachsene, also was die Eltern und eben auch die Fachkräfte da im Hinterkopf behalten sollten?
Ja, also gerade Kinder konsumieren noch sehr viel lineares Fernsehen. Bis Anfang des Jahres war es auch wirklich so, dass Kika auf Platz 1 lag in den Sendern, die konsumiert worden sind. Seit diesem Jahr ist das zum allerersten Mal Netflix. Das ist neu. Also wir haben diese Streamingdienste, genau das, was du auch gerade berichtet hast. Ich setze mich vor dem Fernseher und suche mir mein Programm aus und gucke nicht das, was da ist. Mhm. Und Social Media an sich ist meistens noch gar nicht so ein Thema. Also wir sprechen hier über Instagram, Facebook, die Elternteile, die da noch sind, natürlich. Und sowas wie Snapchat, das ist nur am Rand Thema. Eher sind dann doch eher diese Video-Streaming-Plattformen. Also wir sprechen über YouTube, das ist für die Kinder aktiv interessant. TikTok natürlich auch als eine Plattform, wenn die Eltern die nutzen. Und den Hintergedanken, den man als Fachkraft, insbesondere als Fachkraft, immer mal wieder haben darf, ist, wie werden die Kinder auf den Social-Media-Plattformen der Eltern präsentiert? Mhm. Also typisches Beispiel ist immer wieder, dass wir kurz vor den Urlaubszeiten ganz viel Aufklärungsarbeit in dem Bereich haben, dass man die Kinder nicht in allen Situationen fotografieren und teilen sollte. Da erfahren die dann eher so einen passiven Zugang dazu, aber weniger diese aktive, ich nehme jetzt das Telefon und poste auf Instagram ein Foto von mir. Mhm. Das machen die Kinder nicht, sondern sie gucken dann schon mal durch, ist ja wie Foto gucken und wechseln dann mal zu TikTok und schauen sich da die Videos an. Aber so ein aktives, bewusstes, ich lade jetzt etwas hoch, machen die vorsätzlich erstmal nicht. Das kann aber, wenn das Gerät nicht entsprechend eingestellt ist, auch sehr schnell passieren. Mhm. Weil gucken wir uns die Apps an, die funktionieren ja alle gleich. Ja. Plus was hinzufügen, rote Taste was aufnehmen und so ein Pfeil, der irgendwo hin zeigt, heißt hochladen. Und schwupps, ist ein Fünfjährige, zack, im Internet. Mhm. Und da muss man immer mal wieder nachhorchen und nachhaken, wie ist denn Ihr Familientablet beispielsweise eingestellt? Mhm.
Da hast du jetzt schon so ein bisschen in so einem Nebensatz mit der Elternarbeit da eben auch angefangen. Also gerade vor den Ferien meintest du ja, dass man da nochmal drauf hinweist, doch möglichst drauf achten, welche Fotos, will ich überhaupt Fotos von meinen Kindern, vielleicht auch mit Gesicht, ohne Gesicht, also was gibt es da für Fotos? Dann, wie sind die Einstellungen? Auf dem Familientablet hattest du eben gesagt, was sind denn noch so Punkte oder anders, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin als Fachkraft und möchte eben Elternarbeit zu dem Bereich leisten, was sind denn so Bereiche, wo ich dann drauf aufpassen muss oder wo ich darauf hinweisen darf, kann, sollte?
Also auf diese rechtlichen Aspekte, auf alle Fälle, ne, dieses Recht am eigenen Bild. Mhm. Man sagt, Kinder ab 7 Jahren müssen gefragt werden, ob sie fotografiert werden wollen. Kann aus einer Erfahrung sagen, von meinem 3-jährigen Sohn gibt es mehr Fotos, als von mir jemals existieren werden. Also den frage ich auch jetzt nicht so oft. Und dann sind es wirklich diese Situationen, ist mein Kind auf dem Foto bekleidet? Würde mir dieses Foto in Zukunft peinlich sein? Also ein vollgeklickertes Gesicht, ein Bild auf dem Töpfchen, so, ne? Das sind die Fotos. Bereiche, die da noch so mit reinspielen, ist, dass sich Eltern auch manchmal fragen, was passiert, wenn ich das Foto an die Oma schicke? Auch das passiert, ne? Dass dann Oma einfach anfängt, das Foto zu verteilen auf bestimmten Plattformen. Und wenn wir jetzt in diese Elternberatung mit ein bisschen hineingucken, ist natürlich das aktive Fotografieren vom Kind und Teilen ein Thema. Aber dann auch das, was guckt mein Kind eigentlich im Fernsehen? Was bieten wir dem Kind an? Was sollte es gucken können? Was ist altersgerecht? Was ist nicht altersgerecht? Ist auch immer so eine Frage, die sich Eltern sehr oft stellen. Und wie lange ist auch so eine kerngesuchte Frage, wie lange darf denn mein Kind jetzt eigentlich am Fernseher sitzen und da etwas gucken? Genau. Und da einfach so ein bisschen den Blick drauf zu haben, sich anzuhören von den Kindern, was sie da gucken. Und der letzte Teil, der immer wieder eine Rolle spielt, wenn wir jetzt in dem Thema bleiben, nicht altersgerechte Inhalte, sind Geschwisterkinder. Gerade wenn ein großer Altersunterschied beherrscht und wir ein älteres Kind haben, das auch schon selbstständig Computerspiele spielt, Videos guckt auf TikTok etc., dann halten die Kinder da ja nochmal einen Zugang, der auch nochmal ein anderes Feld abbildet, aufgrund dessen, dass die Algorithmen Videos beim Kind ja oder die Ergebnisse beim Kind andere sind als bei mir, der als Erwachsener YouTube guckt. Das ist ja auch ganz klar.
Ja.
Genau, ja.
Und vielleicht kannst du sagen, wie ist denn da so deine Erfahrung von den unterschiedlichen Einrichtungen, mit denen du zusammenarbeitest, wenn ich jetzt als Fachkraft das Gefühl habe, okay, da guckt vielleicht ein Kind zu viel oder eben nicht altersentsprechende Inhalte und ich möchte das bei den Eltern anbringen. Was ist denn da, also zum einen, was ist eine gute Möglichkeit für mich als Fachkraft, das zu machen? Und wie ist denn da so die Reaktion der Eltern? Also ich kann mir da vorstellen, dass es alles gibt von, oh ja, Mensch, vielen Dank, zu geht dich gar nichts an. Was ist da so deine Erfahrung?
Ja, also kommt immer natürlich auf eine Situation, also es ist kein Tür- und Angelgespräch. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, hier ist irgendwie was im Argen mit dem Medienkonsumverhalten des Kindes. Und wichtig ist, sich immer noch mal vor Augen zu ziehen, wen habe ich da? Also sich wirklich auch kurz Gedanken zu machen, habe ich die alleinerziehende Mutter, den alleinerziehenden Vater, habe ich die arbeitstechnisch belastete Familie vor mir, habe ich eine sehr behütete Familie vor mir, wie war das nochmal mit den Geschwisterkindern bei Ihnen? Und dann ist es so, dass Eltern oft dankbar sind für Aufklärung, weil dann doch sehr oft rauskommt, das guckt das Kind irgendwo anders, bei der Großmutter, beim Onkel, beim Bruder, bei der Schwester. Und sie wollen aber dann auch von der pädagogischen Fachkraft Ideen, Tipps und Hinweise, wie man jetzt damit umgehen kann. Also wie kann ich dafür sorgen, dass mein Kind das nicht mehr guckt? Und was brauche ich dafür? Das fragen dann Eltern auch sehr oft nach. Genau.
Und das heißt dann für mich als Fachkraft quasi, dass, wenn ich in so ein Gespräch reingehe, ich eben nicht nur sage, das und das ist mir aufgefallen, sondern im besten Fall schon so ein paar Ideen in der Hand habe, ja, zu den Fragen, die da kommen können.
Ja, also ich würde immer die Variante wählen des doofen Nachfragens. Also fragen, wusstest du, ihr Kind hat heute von der und der Serie erzählt. Ich habe da mal ganz kurz nachgeguckt und musste feststellen, das ist ja gar nicht für das Alter von dem Kind geeignet. Haben Sie eine Idee, woher er, sie das weiß? Und wenn dann sich die Eltern öffnen und sagen, na ja, das haben wir hier und hier gesehen oder ganz schockiert reagieren, dann kann man auch noch mal zusammen Internetseiten aufrufen, die Informationen dazu bieten und auch noch mal darauf verweisen, wie man bestimmte Dinge einstellen kann. Es ist halt wirklich oft diese Aufklärungsarbeit, die man macht. Man darf sich da ruhig als pädagogische Fachkraft trauen, weil dieses Mediennutzungsverhalten zu Hause auch gerne mal schambehaftet ist, beziehungsweise sich viele Erwachsene auch ertappt fühlen. Es hat nämlich unheimlich viel mit Reflexion zu tun, wenn es dann darum geht, wie werden Medien in der Familie genutzt.
Und da hattest du ja eben schon gesagt, da macht es eben auch durchaus Sinn zu gucken, mit was für einer Familie oder was für einem Elternteil rede ich denn da? Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen ja für Verständnis auch Werbung machen, warum es eben nicht bei allen das Gleiche ist und ich sage so hier halbe Stunde pro Tag und danach sollte aus sein, sondern warum wir da als Fachkräfte auch so ein bisschen genauer hinschauen müssen.
Wir haben beispielsweise eine Familie, die beruflich sehr eingebunden ist. Wir merken, das Kind wird immer sehr früh gebracht und wird auch spät abgeholt. Und das liegt vielleicht daran, dass die Familie sehr lange arbeitet und auch weitere Fahrwege hat. Und das Kind erzählt beim Gehen beispielsweise, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann darf ich jetzt erstmal 20, 30, 40, 50 Minuten meine Serie gucken. Dann kann man das zweierlei bewerten und zwar erstmal natürlich fragen, was ist das für eine Serie? Ist sie denn überhaupt für dich entsprechend ausgelegt oder ist das etwas, was du auch wirklich gucken solltest? Und dann darüber zu sprechen, dass das vollkommen okay ist, wenn Eltern einen ganz langen Tag hatten und für sich jetzt wirklich mal eine Zeit brauchen, eine gewisse Auszeit, indem sie einen Kaffee trinken, Zigarette rauchen, wie auch immer, für sich wirklich diesen Moment nehmen und das Kind, wie wir es oft hören, vom Fernseher parken. Ist es okay, wenn es das Kind so lange braucht? Wichtig ist es dann, Eltern dazu sensibilisieren, gesprächsbereit zu sein, im Nachgang mit dem Kind in Austausch zu kommen. Hast du verstanden, was du gesehen hast? Ist dir klar, was das war? Hast du Spaß gehabt? War was gruselig? War was Ekeliges? Und wenn das Kind aufsteht und sagt so, nein, ich will nicht reden, dann geht das, dann ist es okay. Und dann haben wir vielleicht eine andere Familie, wo wir das ähnlich in der Situation haben und dann erzählt das Kind, aber jetzt, wenn ich nach Hause komme, dann gucke ich bei meinem Bruder zu, wie es, sagen wir mal, Fortnite spielt. Mhm. Im Kita-Bereich sind es ja selbst Fortnite für die Kinder nicht geeignet. Dann würde ich halt schon nochmal nachhaken, das ist ja gar nicht altersgerecht, da muss das Kind auch nicht irgendwie 5 Minuten nur gucken, sondern dann ist das halt einfach nicht altersgerecht. Also wichtig ist es, nicht die Zeit immer zu verurteilen. Natürlich sind 6 Stunden hintereinander Fernseh gucken nicht gesund. Aber auch immer wieder zu sensibilisieren und zu sagen, ich verstehe, wenn Sie jetzt nach Hause kommen, dass Sie Ihre 15 Minuten für sich brauchen. Hier, ich habe mal Serien für Sie rausgesucht bei YouTube. Das können Sie dem Kind zeigen, das ist altersgerecht. So in die Richtung. Und dann guckt das Kind 15 Minuten lang Fernsehen. Vielleicht ist das Elternteil auch schon in der Lage, danach das Gespräch zu führen, vielleicht auch noch nicht. Aber wir können als Fachkräfte schon mal davon ausgehen, dass das, was geguckt wird, altersentsprechend ist.
Und das heißt, Medienkompetenz würden wir ja wahrscheinlich in dem Falle dann so fördern, dass einerseits eben gezielt geguckt wird, was ist jetzt passend fürs Kind und ja auch wahrscheinlich durch diese feste Zeit, keine Ahnung, du kannst jetzt eine Folge gucken oder zwei oder je nachdem, ne, was die Eltern dann brauchen und auch dieses bewusste Ausmachen gehört ja wahrscheinlich auch dann zur Medienkompetenz mit dazu.
Genau, Medienkompetenz wird halt gestützt von ganz vielen anderen Sachen, sozialpädagogischen Sachen. Ein Kind, das äußern kann, ich habe was Gruseliges gesehen, ich hatte ein doofes Bauchgefühl, beispielsweise bei einer Serie, die ich geguckt habe. Das ist ein gutes Geheimnis, das ist ein schlechtes Geheimnis. Ich halte es aus, wenn ich Dinge nicht darf. Ne, die stützen das natürlich. Und Medienkompetenz in dem Fall ist, dass das Kind nicht überfordert wird. Ganz klar, ne? Das Kind wird mit den Inhalten nicht überfordert, kann die eventuell sogar einordnen. Und das Gespräch danach, das ist so essentiell wichtig, dieses verstehst du wirklich, dass das eine fiktive Geschichte ist? Paw Patrol beispielsweise als diese Hundeserie, die da unterwegs ist und dann die Kinder auch mal zu fragen, was macht denn dein Hund eigentlich den ganzen Tag über? Liebt das auch solche aufregenden Spanngeschichten? Mhm. Ah, vielleicht liegt er ja auch nur auf der Couch und schläft den ganzen Tag. Mhm. Bei meinem ist das auf alle Fälle so.
Ja.
Genau, also ohne die Illusion zu zerstören, dass das gar nicht existiert, sondern einfach nur zu fragen, stimmt das denn? Kann das denn sein, was da stattfindet? Und so stützen wir quasi die Medienkompetenzentwicklung. Und das ist wie in vielen Bereichen dieses Spirallernen. Wir fangen ganz entspannt an und machen mal eine Regel und dann übertragen wir das auf andere Bereiche. Weil in der Kita, ganz ehrlich, sind ja die Kinder auch noch sehr ich-zentriert und auf sich konzentriert und fragen sich ja eher, wie geht's mir, als wie geht es den anderen? Und sind dank Regeln, Werte und Konsequenzen lernen sie ja und sind in der Lage, bestimmte Dinge nachvollziehen zu können in Zukunft.
Mhm. Ja. Ja, und also mir ist da gerade so eine Geschichte von meinen Kindern, die sind schon ein bisschen älter als 3, eingefallen. Und zwar, als mein Großer, ich weiß nicht, irgendwie Grundschulzeit, in der Grundschule war, da gab es diese Horrorclowns und diese Videos von diesen Horrorclowns.
Die gibt es auch dieses Mal wieder.
Ja, okay.
Die gibt es jedes Jahr.
Und da weiß ich noch, dass er eben ankam und da erst so ein bisschen nicht so richtig mit rausrücken wollte und es dann aber ja letztlich doch, als ich habe das und das gesehen, vielleicht auch, ne, mit der Befürchtung, jetzt darf ich nicht mehr, was immer er da geguckt hat, gucken. Und da habe ich auch noch mal so rückblickend gerade gedacht, das ist natürlich auch für, also wenn ich jetzt so in der Fachkraftsituation schaue, wenn da jetzt ein Kind kommt und mir erzählt, ich habe zu Hause irgendwas gesehen, das hat mir irgendwie Angst gemacht, das fand ich nicht gut, oder ich merke es ja auch an der Reaktion vom Kind, wenn es mir da erzählt, dass wir da auch wirklich drauf achten müssen, wie wir dann reagieren und nicht sagen, um Gottes Willen, was hast du denn da gemacht und das geht ja gar nicht, damit die Kinder dann auch weiterhin davon erzählen, also sowohl zu Hause und auch da weiß ich ja nicht, wie die Reaktionen sind, als aber eben auch im Fachbereich, bei den Fachkräften, dass sie da nicht erfahren, das ist schlecht, das ist falsch, was du machst, und dann zumachen.
Genau, sondern eher diese Frage stellen, wusstest du eigentlich? Mhm. Oder was macht das mit dir? Was sind das für Gefühle, die du spürst?
Ja.
Wie heißen die Gefühle? Ist auch was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Genau. Und gerade wenn wir in die ältere Altersklasse gucken, dann haben wir genau diese Thematik bei Cybermobbing. Da ist laut Studie, gehen 3/4 der Kinder zu spät los, weil sie genau diese Angst der Reaktion der Eltern haben, und zwar, dass ihr Smartphone weg ist.
Mhm.
Dann leihen sie lieber, als dass ihnen jemand ihr Smartphone wegnimmt. Wenn wir den Kindern vorher erzählen, wo kannst du noch hingehen? Oder auch Eltern sensibilisieren zu sagen, wie reagieren sie denn in dem Moment? Was haben sie noch für Optionen?
Mhm.
Wen können sie ansprechen? Wo können sie hingehen? Welche Internetseiten gibt es? Dann können die in dem Moment viel entspannter genau reagieren. Und dann sind die Kinder auch für die Zukunft gestärkt zu sagen, diesmal werde ich nicht online geärgert, Mama, Papa, sondern diesmal habe ich 200 Euro im Videospiel aus Versehen ausgegeben.
Mhm.
Und kommen immer wieder, anstatt dass das dann irgendwann eskalieren könnte.
Ja.
Natürlich wird das Kind einen Kopf kürzer gemacht. Auf gut Deutsch gesprochen, es wird ihm erklärt, dass das nicht die beste Idee war, 200 Euro auszugeben.
Mhm.
Aber das Kind hat jemanden und kann diese Last abladen und kann das weggeben. Oder wenn sie die ersten Kettenbriefe bekommen im eigenen Smartphone, wo kannst du diesen Kettenbrief hinschicken, damit du diesen Druck loswirst, wenn ich es nicht mache, dann leidet meine Mutter.
Mhm.
Dann, wo kannst du es aber hinschicken, wo es niemand nervt?
Ja.
So. Genau, das sind wie am Anfang gesagt, diese Handlungsoptionen, wie gehe ich denn mit den Chancen und Risiken im digitalen Raum um?
Mhm, ja. Und was würdest du denn sagen, was sind denn so Empfehlungen oder Strategien, die du Eltern mitgeben kannst für diese Balance zwischen analoger und digitaler Welt, gerade für die Kinder eben?
Ja, es gibt diesen Spruch U3 bildschirmfrei, also dass Kinder unter 3 Jahren so wenig Bildschirmzeit wie möglich bekommen sollen. Auch hier meine Erfahrung, wenn mein Sohn inhalieren musste unter 3, dann hat der Schauen da scharf geguckt. Sonst sitzt der nicht ruhig. Das ging nicht anders.
Ja.
Warum man das sagt, ist, dass man Eltern dazu bringen möchte, dass die Bindung und Beziehung zu ihrem Kind vor Bildschirm geht. Es geht darum, eine gesunde und feste Beziehung aufzubauen. Das ist ja in so vielen pädagogischen Bereichen schon klar, dass diese frühkindliche Bildung so, so wichtig ist. Das heißt, darauf würde ich auch achten, dass das immer wieder Thema wird und immer zu sagen, ja, ihr Kind guckt ja schon Fernsehen, aber auch zu schauen, wie ist denn die Beziehung, die Bindung zu den Elternteilen, das immer mit einfließen zu lassen in der Bewertung zum Mediennutzungsverhalten der Kinder.
Mhm.
Und wenn wir dann so bei 3- bis 6-Jährigen sind, dann können die auch schon mal ein bisschen Fernsehen gucken, logischerweise. Aber auch hier die Thematik, dass die Entwicklung ja ganzheitlich geschieht.
Mhm.
Also welche Sinne werden angesprochen, wenn ich ein Bildschirmmedium nutze? Hören und Sehen, da bleibt ein bisschen was auf der Strecke. Das muss also nachgeholt werden, das, was auf der Strecke bleibt. Und Kinder, die man beobachtet im jungen Alter, wenn die Fernsehen gucken, dann können die selten stillhalten lange.
Mhm.
Sondern dann stehen die auf und bewegen sich und sind unterwegs. In der Grundschule kann man auch beobachten, wenn man YouTube-Videos zeigt zum Lerninhalt, dass man die mit Zwischenfragen füttern muss, weil es wirklich nach 4-5 Minuten YouTube-Video eine Klasse fragen und habt ihr es verstanden, gucken die ein und sagen, nein, das weiß ich nicht. Also auch da gibt es immer wieder Ansätze und deshalb ist es so diese gesunde Mischung von all dem und dafür braucht es halt ein Aktivitätsniveau bei den Eltern, die dann auch sagen, hey, an diesem Wochenende sitzen wir nicht alle auf der Couch und gucken ein Video, sondern wir gehen raus, wir machen etwas draußen, wir machen was miteinander zusammen und verbringen die Zeit zusammen. Das hat viel, viel mehr in der Wahrnehmungsentwicklung von dem Kind birgt das viel mehr, als wenn wir alle zusammen in unserem Zimmer sitzen und Bildschirmmedien nutzen. Grundsätzlich sagt man, Kinder sollen zwischen 8 bis 14 Stunden schlafen. Da fehlt schon mal ganz schön viel vom Tag.
Ja.
Schauen wir auch noch ganz kurz hier wieder auf die Schulbildung. Kinder morgens um 8 in die Schule zu setzen, wann müssten die dann eigentlich schlafen gehen? So, also auch wieder, ne, wo steckt ja der Kern? Und in der Bewegung sagt man bei Kita-Kindern 3 bis 4 Stunden am Tag. Da bleibt dann einfach nur noch wenig Zeit für all die anderen Sachen wie Zähne putzen, schlafen gehen, waschen, nach Hause laufen, zu Hause ankommen, Dinge erledigen und Medien konsumieren.
Mhm.
Genau. Also ja, gibt es klar Faustregeln, aber grundsätzlich ist natürlich wieder der Inhalt wichtiger. Und da die Balance zu finden, das ist wichtig.
Und wahrscheinlich auch so ein bisschen zu gucken, was mache ich selber als Vorbild. Wenn ich die ganze Zeit immer mit Handy in der Hand sitze, dann ist es natürlich auch schwer, meinem Kind zu vermitteln, nee, ist aber nicht gut, das solltest du nicht zu lange machen.
Mhm. Genau, auch zu sagen, das ist die Arbeit. Als mhm. Ausrede, beim Kind heißt das später Schule.
Mhm.
Ist genau dasselbe.
Ja.
Und genau, natürlich, die Kinder orientieren sich an den Eltern. Immer und jederzeit, auch wenn die 15, 16 sind und das nicht mehr zugeben, gucken die immer noch, wie machen es denn eigentlich meine Eltern?
Mhm. Ja. Und wie können denn Eltern und pädagogische Fachkräfte dann vielleicht auch zusammen, also so Hand in Hand arbeiten, um den Kindern ein gesundes Medienverhalten beizubringen?
Zusammenarbeiten geht hier durch gemeinsame Aufklärung, durch gemeinsame Gespräche.
Mhm.
Und indem die Kinder in der Kita natürlich auch medienpädagogische Bildung erfahren. In der professionellen Medienpädagogik, wenn wir in der Einrichtung sind, wollen wir aber eher auf die Hintergründe gucken. Wir gucken auch auf die Reflexion. Natürlich gucken wir, was macht das mit dir? Wie geht es dir? Aber viel ist da auch in dem Bereich, wie funktioniert denn zum Beispiel ein Film erstellen? Mhm. Oder wie funktioniert es, ein gutes Foto zu machen? Das verstecken wir. Wir verstecken das, indem wir einen Stop-Motion-Film drehen zu einem bestimmten Thema. Oder wir verstecken das darin, dass wir ganz viele Bäume fotografieren wollen. Aber sprechen natürlich im Nachgang schon, wie, was ist ein Foto von unten? Wie wirkt das denn ein Foto von oben? Also ganz viel über, wie funktionieren Medien eigentlich? Und wusstest du, dass die Medien alle Menschen gemacht sind? Und dass das voll lange dauert, so einen Film zu drehen? Und dass das gar nicht so einfach ist?
Mhm.
Und dass das alle Schauspieler sind? Und wenn du jetzt so tun kannst, als ob du da umgefallen bist und tot bist, geht das auch im Fernsehen? Musst du also, wenn du die Stelle siehst, nicht kannst du Angst haben, aber ist das vielleicht trotzdem auch eine Situation, wo du verstehen kannst, dass der Mensch, der da gerade umgefallen ist, wieder aufsteht? Genau, da geht das ganz, ganz viel, dass quasi die professionelle Medienpädagogik diese Kommunikation miteinander fördert, dieses Miteinander sprechen und wir natürlich den Luxus haben in dieser Gruppenkonstellation, dass sich Kinder öffnen und eventuell Dinge uns berichten, die wir dann an die Eltern herantragen können und sagen können, ihr Kind hat das und das erzählt, kann das denn sein, stimmt das denn? Wichtig dabei ist natürlich, die Grenzen des Kindes zu beachten. Also nicht einfach loszurennen, ohne das Kind vorher gefragt zu haben, so, ich will mal mit deinen Eltern reden, ist das okay für dich?
Mhm.
Ja.
Ja, okay. Und wenn du jetzt zum Beispiel das sagst, mit den Kindern gemeinsam Stop-Motion-Film oder so machen oder auch Fotos von Bäumen, was auch immer. Oder man könnte ja auch mal, wie mir fällt gerade so ein, wie könnten wir vielleicht mal unseren Hof, was müssen wir machen, damit der besonders toll aussieht? Was müssen wir vielleicht auch machen, damit der nicht so toll aussieht? Also ne, da merke ich dann ja auch, wie funktioniert das Ganze. Das hört sich dann aber schon nach Projektarbeit an, wie ich dann mit den Kindern arbeite. Also es ist quasi, zumindest was digitale Medien angeht, nichts, was sich durch den ganzen Kita-Alltag im Laufe des Jahres zieht. Oder wie würdest du das beschreiben?
Das kommt auf die Medienkonzeption an, wie sich das Team aufstellt.
Mhm.
Also wenn das Team sagt, ich kann das wie eine Alltagsintegration integrierte Arbeit nutzen, dann geht das auch den ganzen Tag über, so dass die Medien zur Verfügung stehen. Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag die Medien in der Hand haben.
Mhm.
Das ist dann in vielen Kitas gibt es ja diese roten, gelben, grünen Punkte. Ne? Gelb fragst du bitte, grün darfst du jederzeit ran, rot ist nur für mich als Erzieherin, Erzieher. Und dann könnte man die Tablets auf die Höhe der, sagen wir mal, Scheren. Das ist so ein Klassiker. Scheren sind für Kinder nur dann zugänglich, wenn sie sie auch brauchen.
Mhm.
Und dann fragen sie nach. Ich brauche die jetzt. Und genau das ist dann auch der Punkt. Ein Kind kommt zur Erzieherin, zum Erzieher und muss dann erklären, warum es jetzt das Tablet braucht. Was hat es damit vor? Und dann wird es meistens an Aktionen festgemacht. Also sagen wir mal, das Kind möchte jetzt fotografieren gehen, dann sagen wir, du darfst 3 Fotos machen. Und dann kommt das Kind mit 3 Fotos wieder und kann mir haargenau erklären, warum diese Fotos jetzt entstanden sind und was die mir zeigen sollen.
Mhm.
Natürlich kann ich das Tablet auch projektbasiert benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt draußen das Thema Natur habe und ich will mikroskopieren, kann ich das Tablet dazu nutzen und die Fotos dazu nutzen und dann legen wir das Tablet wieder zur Seite. Und die dritte Option ist dieses, dass ich als Erzieher entscheide, wann es eingesetzt wird. Das heißt, es ist immer nur für mich verfügbar und wenn wir eine Situation haben, dann hole ich es raus und sage, so, jetzt können wir mal damit arbeiten. Das ist also medienkonzeptionsabhängig.
Mhm.
Wichtig ist aber dann wirklich darauf zu achten, dass die Arbeiten, die die Kinder vollführen, dann auch so ein bisschen, na, einmalig ist das falsche Wort, aber wenn ein Kind einen Stop-Motion-Film über 20, 30 Minuten gedreht hat, das Tablet wieder abgegeben hat, dann sollte es auch nicht bei den anderen weiter zugucken. Mhm. Okay. Sondern hat dann, wie gerade auch besprochen, andere Dinge zu tun, weil der Tag ist ja schon kürzer geworden, jetzt muss es ja auch mal ein bisschen was anderes machen. Ja.
Ja.
So ist dann ein Unterschied zu setzen.
Okay, also es kommt auch wirklich darauf an, wie, was für Kapazitäten die Fachkräfte haben, was sie sich auch zutrauen, wahrscheinlich ja auch, ne, wie sie da schon fortgebildet sind oder wurden, was da gemacht werden kann mit den Kindern. Und
Wie alt die Kinder auch sind, ne? Also dreijährigen Stop-Motion-Film drehen lassen, da muss ich schon noch irgendwie so ein bisschen daneben sitzen. Aber aus Erfahrung, wenn die so 4,5, 5 sind, dann machen die das auch schon sehr individuell alleine.
Ja. Und wenn, also mal angenommen, wir sind jetzt im Ü3-Bereich und ich mache mit den Kindern Medienbildung auch im pädagogischen Alltag, habe ich denn da auch die Möglichkeit, die Eltern damit einzubeziehen?
Ja. Nehmen wir mal die Audiowelt. Wenn wir den Luxus haben, Eltern, die Deutsch als Zweitsprache haben und diese Deutsch gut verstehen und auch gut lesen können, dann haben wir den Luxus, dass wir beispielsweise ein typisches Kinderbuch von diesen Elternteil vertonen lassen können. Mhm. Indem wir eine App benutzen oder einen Audiostift, in dem Fall Telimero zum Beispiel, so ein Audiostift, der ähnlich wie ein Tiptoy-Stift funktioniert. Da bespreche ich Punkte, dann von mir aus. Und dann kann ich Eltern das besprechen lassen. Und wenn ich den Luxus habe, ich habe 4, 5 Sprachen, dann habe ich dasselbe Buch mit gelben Punkten, mit roten Punkten und die besprechen das. Und genauso zieht sich das eben durch alle Ebenen durch. Ich habe die Möglichkeit, mit den Kindern aus den Ergebnissen, nehmen wir wieder Fotos, ein Memory-Spiel zu bauen. Mhm. Und dieses Memory-Spiel, da legen wir unsere Regeln fest als Gruppe, die das erstellt haben. Und mit den Eltern spiele ich das dann zusammen. Und das ist ein unheimlicher Wert an Selbstwirksamkeit. Mhm. Und so zieht sich das halt auch durch zur Kommunikation nach außen, mit Sprechklammern, mit Sprechtastern, Videoaufnahmen, die Kinder von sich machen und den Eltern gezeigt werden können. So, wie gesagt, das ist der klassische Kommunikationskanal. Und wenn wir jetzt dieses, ich glaube, Dings da heißt das Spiel, wenn Kinder versuchen, Dinge zu erklären und die Eltern das dann erraten sollen, das geht auch andersrum. Die Eltern erklären Dinge, die die Kinder erraten sollen, also in die Richtung auch zu gehen. Da gibt es unterschiedliche Schnittpunkte, die man dann nutzen kann. Und wenn man das dann macht und währenddessen kommt man immer wieder ins Gespräch über die Medien automatisch.
Mhm. Ja. Du hattest gerade Sprechklammern und Sprechtaster erwähnt. Was sind das? Da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen.
Genau das. Das sind Klammern. Mhm. Die haben eine Audioaufnahmefunktion.
Ist
meistens relativ kurz, also es ist so 20 Sekunden. Ich kenne es aus dem Hilfe zur Erziehungs- beziehungsweise aus dem Behindertenförderbereich. Mhm. Wenn die einen Fahrdienst zwischengeschaltet haben, zwischen der Einrichtung und dem Elternhaus, dann ist es so, dass Pädagoginnen und Pädagogen, wenn die Kinder und die betreuten Personen sich nicht äußern können, dass sie das an den Rolli anklammern und können das bis zu 20 Sekunden besprechen und können sagen, wir haben heutzutage das und das erlebt. Und die Sprechtaster sind genau das Gleiche, sind solche großen Taster, die kann ich zusammendrücken, kann sie besprechen. Und dann der Klassiker ist der Speiseplan. Dann Frühkind spricht drauf, heute zum Frühstück gibt es das und das und zum Mittag gibt es das und das. Und die Kinder können dann kommen und können den Taster drücken und sich anhören, was es zu essen gibt.
Mhm. Ah, okay. Genau. Ja.
So, das sind so kleine Systeme, wenn wir gerade in den U3-Bereich gucken und sagen, wir wollen so wenig Bildschirmzeit wie möglich. Ist halt ohne Bildschirm, können wir also super in den U3-Bereich mitnehmen und dann dort mitarbeiten.
Mhm. Okay. Ja, das ist total spannend, was es da alles für Möglichkeiten gibt, weil tatsächlich muss ich gestehen, wenn ich jetzt so an Medienpädagogik gedacht habe, war das auch immer eher der Umgang mit, keine Ahnung, was mache ich mit dem Tablet oder solche Sachen. Und wenn du sagst, wir können Fotos machen und das nehmen wir dann aber mit in die analoge Welt, indem wir da zum Beispiel ein Memory oder sowas draus machen. Das eröffnet ja nochmal ganz andere Möglichkeiten oder eben auch dieses Eltern vorlesen lassen und dann kann das Kind das in der Muttersprache hören, vielleicht auch mal den Freundinnen und Freunden zeigen. Das ist natürlich auch nochmal spannend und da sehe ich dann auch so ein bisschen so die Chancen, die das eben auch bietet. Ne? Also das eine bessere Verständigung vielleicht gibt, vielleicht dass die Eltern eben dann auch bewusst oder bewusster wahrnehmen, was passiert denn da. Hast du vielleicht noch, also ich bin gerade ganz fasziniert, hast du vielleicht noch so 2, 3 Beispiele, wie kann man es denn noch nutzen? Also was gehört denn noch dazu, was wir mit den Kindern gerade vielleicht im Kita-Bereich machen können?
Die Dinge richtig benennen. Mhm. Also das ist halt kein Knopf zum Foto machen, sondern das ist der Auslöseknopf. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, das in einem Rahmen zu beginnen und anzuleiten, und dann wird es immer tiefer gehen. Immer wenn ich dann die Fortbildung entsprechend gebe, sage ich immer, macht am Anfang immer sehr viel Quantität. Probiert euch aus, nutzt die Dinge. Auch das ist das, was die Fachkräfte oft zurückmelden. Super Fortbildung, jetzt müsst ihr es mal ein paar Mal anwenden, um es zu verstehen. Macht das ruhig mit den Kindern, die sind total fehlertolerant. Und dann gehen wir in die Qualität und dann sprechen wir halt darüber, wie heißt denn die Perspektive von unten, die heißt dann Froschperspektive, und von oben heißt die Vogelperspektive. Was möglich ist, sind dann auch so kleine Text-Adventure mit den Kindern auszugestalten. Also es ist wie so ein Buch, gibt es ja, der lese ich, und unten muss ich mich entscheiden, wo ich jetzt weiterlese, auf welcher Seite. Das gibt es auch als Tool, dass ich dann quasi im Internet mir Text-Adventure tippe und die schreibe, und am Ende kommt ein Computerspiel heraus, da wo ich dann immer klicken muss, was entscheide ich. Das ist also auch nach außen für die Elternkommunikation, weil Schriftspracherwerb im U6-Bereich wird schwierig, können nur wenige Kinder. Der Witz dabei ist, dass man sich zum Beispiel ein Märchen nimmt und man nimmt Frau Holle und spricht mit den Kindern. Meine Erfahrung in einer Kita war sehr unterhaltsam. Da haben wir dann darüber gesprochen, dass die steht vor dem Brunnen, hineinklettern oder nach Hause gehen. Dann haben die Kinder gesagt, nach Hause gehen. Und dann haben wir diesen Baum der Entscheidungen immer weiter gesponnen. Mhm. Also dann ist es nach Hause gegangen, soll es einkaufen gehen, soll es kochen, in welchen Supermarkt soll es gehen, Aldi, Lidl oder Penny, zum Kaufland gehen. Also wir haben uns dann gar nicht mit der eigentlichen Geschichte von Frau Holle weiter beschäftigt, sondern die Kinder sind total kreativ geworden und haben aus ihrem Alltag geschildert, was denn jetzt alles so noch passiert, wenn die da gar nicht reingeklettert wäre. Mhm. Das ist halt dann auch möglich. Und der Witz an der Sache ist, wir tauschen uns alle miteinander aus, wir sprechen alle miteinander, und das Medium wird total zur Nebensache. Cool, dass es da ist, cool, dass das Ergebnis festgehalten wird, aber was wir eigentlich machen, passiert halt vor der Kamera und vor dem Medium. Und das ist auch so ein bisschen das Wichtigste, wenn ich das in der Kita anbieten will. Wir machen nichts alleine, sondern in einer kleinen Gruppe, zu dritt, zu viert, damit wir miteinander aushandeln müssen. Wie machen wir es? Was wollen wir machen? Wie geht das voran? Weil ich muss Dinge erklären. Wie erkläre ich sie, dass die anderen die verstehen? Wie kommen wir hier miteinander überhaupt klar in unserer Kleingruppe? Auch wenn es natürlich vollkommen okay ist, wenn so ein Kind mal sagt, ich möchte mir ein Video angucken zum Dinosaurier, dann darf ein Kind das auch mal alleine gucken. Das ist auch vollkommen okay, zum Bildungszweck. Ja, aber der Hauptfokus sollte immer darauf liegen, dass wir alles zusammen machen und das Medium nur noch benutzen, um miteinander auszuhandeln, was wir dann darstellen wollen.
Mhm. Okay. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich so 2 unterschiedliche große Fragen gibt, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer an den pädagogischen Alltag denken. Zum einen das, womit wir ja eingestiegen sind, also die Elternarbeit. Gehen wir vielleicht da nochmal ganz kurz hin zurück. Wenn ich das jetzt also heute gehört habe und das Gefühl habe, oh Mensch, bei meinen Eltern oder bei den Eltern bei uns in der Einrichtung, da sind vielleicht doch 2, 3, wo wir vielleicht mal in so ein Gespräch gehen sollten, sind uns aber doch so ein bisschen unsicher, wo kriegen wir zum Beispiel die Informationen her, was sind gute Serien oder was sind gute Möglichkeiten, wo die Kinder was gucken können, was ist vielleicht für das Kind auch eine angemessene Medienzeit, was würdest du da empfehlen, was sind für die Einrichtungen, wo das jetzt ganz oben steht, also die Begleitung oder die Elternarbeit, was wären da so die ersten Schritte, die du da empfehlen würdest?
Ich würde empfehlen, Informationsseiten zu sammeln. Die freiwilligen Selbstkontrollen in Deutschland sind sehr gut. Also die USK für die Software, für die Computerspiele-Software, die FSK für Film und Kino, FSF für Fernsehen und FSM für Multimedia. Die drucken ja nicht ohne Grund 06, 12, 16, 18 drauf. Das ist immer eine gute Orientierung. Dann gibt es die großen Player wie ClickSafe und Schauhin-Info, die genau solche Informationsbereiche ansprechen. Und mit dem zusammen würde ich dann das Gespräch suchen und sagen, okay, hier informieren wir uns, hier sind wir in dem Bereich, wie schaut's denn gesetzlich aus und warum kommen wir so auf sie zu? Ne? Also, weil wir stellen fest, das ist ja gar nicht für ihr Kind geeignet. Und dann kommen wir ins Handeln und da wäre beispielsweise die Seite flimmo.de und Spieleratgeber NRW. Das sind nämlich die Orte, wo ich dann eine pädagogische Einordnung für den Medienkonsum sehe. Und da steht dann auch immer eine Empfehlung daneben, wie alt sollte das Kind sein. Mhm. Bei der Sache mit diesem Bildschirm zeigen und ich zeige meinem Kind, was ich will, da haben wir die Problematik, dass das Jugendschutzgesetz, was also 06, 12, 16, 18 festlegt, nur für den öffentlich-rechtlichen Raum gilt und die Eltern da schon das letzte Wort haben. Mhm. Aber als Fachkraft sage ich dann schon, also ein 18er-Titel gucken ist nicht gesund fürs Kind.
Ja.
Also als Einrichtung würde ich mich aufstellen mit einem Informationsblock, wo kann ich Eltern informieren und wo kriege ich was her? Dann mit einem Blog, warum ist das jetzt recht oder warum ist das jetzt relevant und warum sehe ich da Handlungsbedarf, das wirklich auch begründen zu können, nun mit Hilfe von diesen pädagogischen Beratungsseiten. Und dann schlussendlich Regeln zu pitchen, zu sagen, das wäre eine gute Regel, die gut funktioniert. Das ist also sowas wie, wenn es diese Zeit sein muss, kann das natürlich auch sein, aber auch zu sagen, der Austausch miteinander zum Medienkonsumverhalten machen Sie einmal in der Woche zu der Zeit, wo Sie zusammenkommen als Familie für 15 Minuten. Sprechen Sie einfach mal drüber, was haben Sie denn jetzt in der letzten Woche alles für Medien konsumiert? Mhm. Das ist so der erste Schritt, der erste Anfang. Und dann immer weiter zu gehen und zu sagen und das dann wieder einzufangen und einzuschränken. Eine gute Seite ist der Mediennutzungsvertrag. Mhm. Ist auch so eine kostenfreie Internetseite, wo ich mir Regeln angucken kann und aufschreiben kann. Für den häuslichen Kontext zum Mediennutzungsverhalten.
Ja. Ja, genau. Also, was du vorhin ja schon meintest, ohne da irgendwie Vorwürfe in so ein Gespräch darüber gehen und gemeinsam mit den Eltern gucken, ja. Mhm.
Immer wieder Familienwirklichkeiten, das hat dann schon seine Gründe und die exzessive Mediennutzung. So, ganze Sätze.
Ja.
Hat meistens eine andere Ursache. Mhm. Und zwar eine Beziehungs-, eine Erziehungs- oder eine sozialpädagogische Komponente spielt da immer mit rein. Irgendwo ist da eine Baustelle, die aufgemacht werden muss, weil nicht ohne Grund sagen dann die Eltern, naja, dann habe ich wenigstens meine Ruhe. Aber warum wollen sie denn Ruhe vor ihrem Kind haben? Was ist da los? Mhm. Und die Frage, die muss dann immer mitschwingen. So ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, da ist irgendwas problematisch, irgendwas ist da, habe ich ein doofes Bauchgefühl. Mhm. Dann auch immer noch mal zu schauen auf die Erziehungskompetenzen der einzelnen Personen, ob man da vielleicht noch mal unterstützend eingreifen darf und sollte.
Ja, okay. Genau. Gut, also das war so ein Tipp. Wie kann es auf der Seite losgehen? Und die zweite Sache, was ich mir vorstellen kann, wo es vielleicht auch, wenn man das jetzt so gehört hat, so Tendenzen zu gibt, hey, wie cool kann Medienbildung eigentlich sein? Aber ich habe gar keine Ahnung, wie das geht. Was würdest du denn da für die Leute empfehlen, die sagen, oh Mensch, das hört sich total spannend an, habe ich Bock drauf, aber wo fange ich an?
Also sich Gedanken machen, im Team, also ich würde erstmal im Team anfangen und zu gucken, was ist gewünscht. Ist das, in welcher Art und Weise ist das gewünscht? Ich würde im Team mit einer Haltungsfrage anfangen. Mhm. Generell, wie stehen wir zu den Medien? Haben wir alle auf dem Schirm, wie wichtig das ist? Wohin wollen wir dann uns mit den Medien entwickeln? Was können wir zulassen? Was können wir nicht zulassen? Auch das muss ganz klar formuliert sein. Und sich dann professionell beraten lassen, indem ich Multiplikatoren in meinem Team auswähle, indem ich die zu Fortbildungen schicke. Oder wenn jetzt gesagt wird, okay, wir möchten auch einen gewissen Schwerpunkt in die Medienbildung setzen und das bei uns verankern, dann ist die Empfehlung immer, sich jemanden reinzuholen. Von extern, weil die Menschen, die von extern kommen, die haben dann den Vorteil, sie können aktiv in dieser Gruppe gucken, was ist überhaupt gewollt, was ist gewünscht und wo soll das hingehen, was ist vom Träger vorhanden. Wir haben immer wieder die Diskussion, ich habe jetzt die Tablets, aber ich habe keine Apps drauf. Mhm. Sich also auch Gedanken darüber zu machen, einige Dinge zu sammeln, die gar kein Internetverbindung an sich brauchen, aber dann auch vielleicht gar nicht installiert werden müssen, indem ich sie browserbasiert benutze. Oder beispielsweise wie beim Tablet dann die integrierte Kamera benutze. Sich darüber Gedanken zu machen. Und dann geht es wirklich auch in Richtung Medienkonzeption. Zu gucken, wie setzen wir es im Alltag um und wie erklären wir es den Menschen, die neu hinzukommen. Mhm. Weil der Vorteil ist natürlich, auf der einen Seite haben wir diese medienpädagogische Arbeit, aber wir können natürlich auch die Administration total digitalisieren und dann auch den Fachkräftinnen total viel abnehmen. Mhm. In der administrativen Aufgaben und in der administrativen Arbeit. Mhm.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch so ein bisschen Befürchtungen sind. Um Gottes Willen, was müssen wir dann machen und wo muss ich was installieren und wo ist ein Update nötig und so. Wenn man das outsourcen kann, das wäre natürlich super, ja.
Genau, ne? Ja. Also meine Empfehlung ist dabei, wirklich sich jemand Externes zu holen und wer dann sagt, okay, wir machen das jetzt aktiv, sich auch weiter von dieser externen Person beraten zu lassen in Bezug, was kaufen wir, wie stellen wir es ein, was holen wir uns ran. Mhm. An Technik und sich die Empfehlungen anzuhören. Was man dann am Ende kauft, ist ja Gott sei Dank jeder Einrichtung selbst überlassen. Aber es gibt natürlich so einen gewissen Pool an Empfehlungen.
Mhm. Ja, na gut. Und wenn da jemand kommt, der sich damit auskennt, der sieht natürlich auch, Mensch, ihr habt ja schon das und das. Da muss gar nicht mehr so viel dazu gekauft werden. Und du sagst aber auch, also wenn jetzt ein Team zum Beispiel sagt, wir finden das total spannend, aber haben da einfach die Kapazitäten nicht, dass wir alle jetzt vielleicht einen Teamtag investieren für so eine Schulung, kann man durchaus auch erstmal mit Multiplikatoren im Team starten, die das besonders spannend finden, besonders interessant, die sich dann fortbilden und dann so die ersten Impulse setzen und dann wird sich das ja im besten Fall dann weiterentwickeln.
Genau, die sollten am besten aus einer Fortbildung wiederkommen, wo sie auch medienpädagogische Angebote gestalten können, ohne die Technologie zu haben. Mhm. Indem sie sensibilisiert worden sind, dass sie mit Piktogrammen in Kreisen Abfragen machen können bei den Kindern, was ist dein Lieblingsmedium und Plakate gestalten können. Und ja, das Thema präsent machen in der Einrichtung, also wirklich dann auch in der Lage sind, diesen Bedarf aufzudecken, dass das benötigt wird. Und dann über diesen Bedarf natürlich losgehen, um zu sagen, okay, und jetzt organisieren wir uns mal Technik. Dabei bitte nicht blind einkaufen gehen. Mhm. Also nicht irgendwie sagen, ich kaufe jetzt 10 Laptops, obwohl ich noch gar nicht weiß, was ich damit machen will, sondern eher zu sagen, okay, ich will das und das machen und dafür brauche ich das Tablet mit der App. Und nicht zu vergessen, bei der Anschaffung die Hülle mit einzuplanen, finanziell, mhm, und Kosten für die Apps. Weil eine bezahlte App ist meistens mehr oder eher datenschutzkonform als eine kostenfreie App.
Mhm, okay. Ah, das ist auch nochmal gut zu wissen. Gut, dann vielleicht so als letzte Frage für heute. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft blickst, sagen wir mal in 10 Jahren, was würdest du dir denn dann wünschen, was die Medienerziehung angeht bei Kindern, in der Kita, vielleicht auch die Elternarbeit. Also du darfst mal so ganz frei spinnen. Was wäre denn das? Was wäre so dein Wunschbild?
Mein Wunschbild wäre, dass wir politisch von einer Verbotskultur abrücken. Mhm. Dass wir ein Verständnis dafür entwickeln, dass ein reines Verbot von Medien nicht die Medienkompetenz fördert bei den Menschen, mhm, sondern da eine Kombination sicherlich sinnvoll ist, dafür zu sorgen, dass diese Menschen dann immer noch den Umgang damit lernen müssen, dass das selbstverständlich ist, dass diese Menschen in dem Bereich gebildet werden. Und dass es natürlich die Ressourcen dafür gibt in diesem Bereich, dass das dann auch umzusetzen. Und dass die Digitalisierung auf der einen Seite fortschreitet, aber die Transformation nicht mehr so hinterherschleift. Also nicht, wie ich gerade sagte, Dinge gekauft werden, ohne zu wissen, wie man sie am Ende einsetzen kann und umsetzen kann. Weil nur dann ist es auch wirklich möglich, die Fachkräfte zu entlasten in allen Bereichen. Mhm. Dann zu sagen, okay, ich nutze jetzt künstliche Intelligenz, um Termine zu planen und ich nutze jetzt eine Fotodokumentation, die gut funktionieren kann. Also gesponnen gesagt wäre es schön, wenn wir wirklich diesen Alltag akzeptieren, mhm, wie im sexualpädagogischen Bereich, wie im bewegungspädagogischen Bereich, in der Naturpädagogik. Es soll Fachkräfte geben, kleine Inseln, die Expertinnen sind und alle einfach ein Verständnis dafür haben, wie Medienerziehung gut funktionieren kann und es quasi immer mehr wie eine ganz normale Verkehrserziehung wird.
Mhm. Okay, also für Normalität sorgen.
Ja. Für absolute Normalität sorgen, ja.
Ja, gut. Vielen Dank. Das ist dann also quasi der Aufruf, habe ich auch mitgehört, durchaus mit an die Politik, dass wir da auch Unterstützung brauchen. Aber eben, ich glaube, vielleicht auch so ein bisschen an jedem einzelnen Mindset gerade, was so dieses, was darf man nicht und was trauen wir uns. Vielen, vielen Dank. Das war Ich fand es sehr, sehr spannend, was du so erzählt hast und was das eben alles beinhaltet. Und könnte mir vorstellen jetzt, dass die eine oder der andere Zuhörer oder Zuhörerin vielleicht morgen gleich loslegt und mal guckt, was ist denn bei uns hier möglich? Oder vielleicht auch, welche Eltern darf ich da unterstützen? Vielen, vielen Dank dir.
Ja, danke dir auch.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der Pediko-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pediko-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der Pediko-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiter wachsen als Kita-Fachkraft.